Kleine Geschichte können wir uns alle vorstellen. Kevin, der kleine Kevin, ist mit seiner Mama bei der Nachbarin zum Kaffee eingeladen. Es gibt Sahnetorte und Kevin hat schon zwei Stück verdrückt und die Torte, die schmeckt ihm so sehr, dass er sich ohne zu fragen das letzte Stück noch auf den Teller schaufelt und genüsslich in den Mund schiebt. Und dann reagiert seine Mutter und fragt ihn: Schämst du dich nicht? Und die Nachbarin grinst. Könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Schämst du dich nicht? Fragt die Mutter. Und ich frage mich, wer soll sich denn hier schämen? Und wer schämt sich denn wirklich? Und warum eigentlich? Soll sich Kevin schämen, weil ihm der Kuchen so gut schmeckt? Oder weil er so gierig ist? Schämt sich die Mutter für ihren Sohn, weil der sich so unfein benimmt und weil sie sich durch ihn bloßgestellt fühlt? Oder schämt sie sich gar deswegen, weil ihr Kuchen nicht so lecker ist wie der der Nachbarin? Schämst du dich nicht? Und wenn das nicht so peinlich wäre, dann würde ich jetzt gerne uns alle miteinander fragen: Für was schämst du dich denn eigentlich? Und dann würde ich gerne so ein Gespräch mal hören. Wir schämen uns ja alle, oder? Manche genieren sich dafür, was sie sind oder eben nicht sind. Sie schämen sich für die Schulausbildung oder den Beruf, für ihr Aussehen oder ihr Benehmen. Und andere ist das, was sie machen, unangenehm. Sie machen einen Fehler, formulieren etwas unglücklich, kommen in eine dumme Situation, sie schämen sich. Und manchmal schämen wir uns auch für andere. Für die Nationalmannschaft, ich meine jetzt Fußball, nicht Handball. Für die Kollegen, vielleicht sogar für den Partner. Für manches schämen wir uns und für manches schämen wir uns dann aber auch nicht. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Wir schämen uns normalerweise nicht für das, was uns gelingt und was wir gut machen. Wenn aber was ans Licht kommt, das wir gerne verborgen hätten, ist es uns peinlich. Wir fühlen uns ertappt, bloßgestellt, ausgeliefert. Unser Gesicht wird rot, uns wird heiß und wir empfinden diese Situation als unangenehm. Wir schämen uns für dieses und wir schämen uns für anderes nicht. Für was Paulus sich schämt, entzieht sich unserer Kenntnis. Er sagt uns nur, wessen er sich nicht schämt. Ich lese aus Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Evangelium heißt es im Griechischen. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt für die Juden zuerst, genauso für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Paulus schämt sich nicht für das Evangelium. Auch wir brauchen uns für das Evangelium nicht zu schämen. Warum eigentlich nicht? Paulus argumentiert, das Evangelium ist eine Kraft, die rettet, und das Evangelium zeigt uns Gottes Gerechtigkeit. Wir hören jetzt den Begriff Evangelium. Ich glaube, wir verwenden ihn auch sehr häufig hier bei uns. Aber wissen wir eigentlich, was damit gemeint ist? Was ist denn eigentlich das Evangelium? Die Wortbedeutung ist klar, Evangelium meint gute Nachricht, frohe Botschaft. Aber was ist der Inhalt dieser guten Nachricht? Welche Botschaft soll uns froh machen? Eine Begebenheit aus der Antike hilft uns vielleicht, das ein bisschen besser zu verstehen. Wir befinden uns im Jahr um das Jahr 490 vor Christus. Beim Marathon kommt es zur Schlacht zwischen den Persern und den Athenern. Die Perser verfügen über ein riesiges Heer und sie sind den Athenern weit überlegen. Und gegen alle Vernunft greifen die Athener die Perser auf dem freien Feld an. Und damit haben die Perser nicht gerechnet. Sie sind überrumpelt, sie fliehen auf ihre Schiffe und dort sammeln sie sich und sie nehmen Kurs auf Athen. Denn die Truppen Athens sind ja auf dem Schlachtfeld. Die Stadt wäre hilflos und kann eingenommen werden. Die Athener müssen ihre Stadt warnen. Ein Bote wird losgeschickt und obwohl er vom Kampf völlig erschöpft ist, läuft er so schnell er kann. Er überbringt die frohe Botschaft vom Sieg und er warnt die Stadt vor den Persern und dann bricht er tot zusammen. Athen schließt seine Tore, die Stadt ist gerettet. Diese Erzählung erzählt uns nicht nur, wie der Marathonlauf entstanden ist. Vielleicht haben wir das jetzt auch so registriert. Sie macht aber auch deutlich, was wir unter Evangelium verstehen. Evangelium ist eine gute Nachricht, habe ich gesagt. Hier ist sie die Kunde vom Sieg. In diesem Fall kostet die Botschaft dem Boten das Leben, aber sie rettet eine ganze Stadt. Was meinen wir, wenn wir vom Evangelium reden? Wenn das Neue Testament vom Evangelium spricht, dann meint sie ebenfalls eine Nachricht, die von einem Sieg erzählt, die Menschen rettet und die ein Leben kostet. Das Evangelium erzählt uns von Gott, der uns Menschen liebt und der aus Liebe zu uns Menschen den Himmel verlässt. Das Evangelium spricht davon, dass Gott am Kreuz an unserer Stelle in den Tod geht und für uns stirbt und uns damit rettet. Es zeigt uns auch, dass Jesus Christus die Macht des Todes mit seiner Auferweckung überwunden hat. Er hat den Tod besiegt. Und nun gibt es nichts mehr, keine Macht mehr, die unser Leben zerstören kann. Jesus hat uns befreit, damit wir uns an ihn hingeben. Das Evangelium lädt uns zum Glauben an Jesus Christus ein. Das Evangelium in seiner Kurzfassung lautet also, Jesus Christus ist für dich gestorben, damit du leben kannst und darum vertraue dich ihm an. Um diese gute Nachricht geht es und Paulus postuliert, für diese Nachricht schäme ich mich nicht. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, um uns frei zu machen. Wir vertrauen einem Gott, der sein Leben für uns lässt. Und ich kenne keine andere Weltanschauung, keine andere Religion, die das so anbietet. Gott gibt sich für uns hin. Und das ist einzigartig. Dass wir Gott so wichtig sind, dass er für uns stirbt, dafür brauchen wir uns wirklich nicht zu schämen. Es ist eine gute Nachricht, die wir allen Menschen weitersagen sollen. Die gute Nachricht vom Sieg hat Athen vor dem Überfall der Perser gerettet. Und ebenso rettet das Evangelium, weil es uns zum Glauben an Jesus Christus einlädt. Paulus ergänzt, das Evangelium rettet, weil in ihm Kraft steckt. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft, in ihm steckt die Kraft Gottes. Im griechischen Grundtext steht hier an dieser Stelle das Wort Dynamis. Und vielleicht verbinden wir jetzt auch wieder etwas. Von diesem Wort Dynamis ist der Begriff für den Sprengstoff Dynamit abgeleitet. Das Evangelium ist außergewöhnlich wirksam. Er ist auch außergewöhnlich wirksam. Es ist die Kraft Gottes und die hat ein ungeheures Durchsetzungsvermögen. 1867 hat Alfred Nobel das Dynamit entdeckt. Bis dahin konnte man nur mit Schwarzpulver arbeiten. Aber das ist für viele Zwecke viel zu schwach. Das Nitroglycerin, TNT, wurde erfunden. Es ist 4- bis 5-mal stärker als Schwarzpulver. Und man setzt es beim Bergbau oder bei der Gewinnung von Marmor ein. Nitroglycerin hat eine viel größere Sprengkraft, aber es ist viel empfindlicher bei Erschütterungen und bei Feuer. Bei der Herstellung dieses Sprengstoffs sind viele schlimme Unfälle passiert. nebenbei auch der Bruder und eine Hausangestellte von Nobel sind dabei zu Tode gekommen. Und deswegen hat Nobel geforscht, er mischte Nitroglycerin mit Kieselgur und jetzt wird der Sprengstoff unempfindlicher, man kann relativ sicher mit ihm arbeiten, das Dynamit ist geboren. Also Dynamit hat eine große Sprengkraft. Und wir haben es gehört, dieses Wort Dynamit kommt von Dynamis und Dynamis meint diese Fähigkeit, etwas zu tun, etwas zu bewirken. Auf Gott übertragen heißt das, Gott hat die Kraft, alles zu tun und ihm ist kein Ding unmöglich. In Gott bündelt sich alle Kraft. Paulus sagt, das Evangelium ist diese Kraft Gottes. Es hat Kraft zu retten. Diese Kraft ist nicht auf irgendwelche wenige Menschen, zum Beispiel auf uns, begrenzt. Nein, sie rettet jeden Menschen, jeden, der glaubt. Und zwar unabhängig davon, woher er kommt, wer er ist, ob er ein großer oder ein kleiner, ein starker oder ein schwacher ist. Das Evangelium rettet die Juden, also das Volk, das besonders eng mit Gott verbunden ist. Und es rettet genauso die anderen, die ursprünglich nichts von Gott gewusst haben und auch nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das Evangelium ist eine Kraft, die rettet und darum muss es unter die Leute. Das hilft doch niemandem, wenn wir uns für das Evangelium schämen und es deswegen für uns behalten. Und das Evangelium kann auch nicht wirken, wenn wir nur unter uns, Pfarrerstöchtern, sage ich mal, davon reden. Und es wird nichts auslösen, wenn wir es wie einen Schatz sicher verschließen und meinen, das darf man nicht vergeuden, man muss gut überlegen, wie man das sagt. Das Evangelium muss unter die Leute, weil in ihm die Kraft steckt, Menschen zu retten. Wir müssen das doch unseren Mitmenschen sagen. Wir müssen ihnen doch sagen, dass Gott zu ihnen gekommen ist, dass er ihnen nahe ist, dass er sie liebt und dass er aus Lieben für sie sein Leben gelassen hat. Gott liebt uns so sehr, dass Jesus für uns gestorben ist. Und diese Botschaft wirkt. In ihr steckt die Kraft Gottes. Das Evangelium befreit Menschen aus der Abhängigkeit von Sünde, Tod und Teufel. Es rettet ohne Ausnahme alle. Das Evangelium kann das. Es ist Gottes Kraft. Das Evangelium muss unter die Menschen, denn es hat die Kraft, Menschen zu retten. Und das ist völlig egal, wie fromm sie sind oder wie gottlos sie sind, wie nahe oder wie fern sie von Gott sich fühlen. Das Evangelium rettet uns, obwohl wir gar nicht aus dem Volk Gottes stammen. Das rettet uns völlig unabhängig davon, ob wir Gottes Wort kennen, lesen oder nicht. Es rettet die Anständigen und die Halunken. Es rettet Menschen aus allen Völkern und Rassen. Es rettet Männer und Frauen und auch solche, die sich diesen beiden Kategorien nicht zuordnen können. Das Evangelium wirkt unbegrenzt. Es hat Kraft, alle Menschen zu retten. Das Evangelium rettet alle. Es ist also nicht egal, ob du das Gefühl hast, dazuzugehören oder nicht. Es ist egal, Entschuldigung, ob du das Gefühl hast, dazuzugehören oder nicht. Das Evangelium hat die Kraft, dich aus allen Bindungen zu befreien, die dein Leben zerstören. Es hat die Kraft, dich mit Gott zu verbinden und dich zu seinem Kind zu machen. Wenn du dem Evangelium vertraust und dein Leben für Jesus öffnest, dann wird Gottes Kraft an dir wirken und du bist frei, du bist gerettet. Das Evangelium rettet alle Menschen und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Das Evangelium hat die Kraft, alle Menschen zu retten. Paulus sagt, es ist offenbart Gottes Gerechtigkeit. Diese folgt aus dem Glauben und sie führt zum Glauben. Komplizierter Gedanke, ich versuche das aufzulösen. Wieder so ein bedeutungsschweres Wort, Gerechtigkeit. Ein Begriff, den wir verwenden in unseren Kreisen, aber ich habe so den Eindruck, den wir nicht so ganz fassen können. Was ist dann denn wirklich gemeint, wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht? Wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann meinen wir so etwas wie Fairness und Gleichbehandlung. Gleiche Chancen für alle, alle Menschen sind gleich. Und wenn jemand was verbrochen hat, soll er seine gerechte Strafe bekommen. Und wenn geteilt wird, dann bitte gerecht. Für uns ist der Begriff Gerechtigkeit ein juristischer Begriff. Wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, meint sie was ganz anderes. In Bezug auf Gott ist Gerechtigkeit kein juristischer Begriff. Gerechtigkeit beschreibt das Verhältnis von Gott zu uns. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Aus Gottes Sicht beschreibt die Gerechtigkeit die Bundestreue Gottes. Gott hat sich mit uns verbunden. Er verhält sich uns gegenüber treu. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit wäre, dass wir mit ihm leben und ebenfalls ihm gegenüber treu sind. Das Evangelium zeigt uns genau das, die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, es zeigt uns, Gott kommt auf uns zu. Er nimmt die Verbindung zu uns auf. Er tritt mit uns in Beziehung. Er verspricht uns, treu zur Seite zu stehen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit besteht in seiner Treue zu uns. Gott kommt auf uns zu. Er hält uns die offene Hand entgegen. Und die Frage ist, ob wir unsere Hand in seine Hand legen. Wenn wir ihm nicht davonlaufen, sondern uns auf ihn einlassen, dann entsteht eine Beziehung zu ihm. Dann sind wir mit ihm verbunden, verbündet. Und die Bibel nennt diese Beziehung Glaube. Wenn ich mein Leben mit Gott verbunden lebe, wenn ich also mein Leben vertrauensvoll in die Hand Gottes lege, dann verhalte ich mich Gott gegenüber gerecht. Meine Gerechtigkeit ist, dass ich mein Leben mit Gott lebe. Meine Gerechtigkeit ist, dass ich Gott vertraue, dass ich glaube. Mein Glaube ist meine Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist, dass er uns gegenüber treu ist, und unsere Gerechtigkeit ist, dass wir ihm vertrauen. Gottes Gerechtigkeit will in uns Glaube auslösen. Gott verspricht uns Treue und er knüpft keine Bedingungen daran. Er tut das, weil er unser Herz gewinnen möchte. Bei allem, was unser Vater im Himmel für uns getan hat, sehe ich keinen Grund dafür, dass wir ihm das Vertrauen verweigern. Und noch weniger müssen wir uns dafür schämen. Gottes Hingabe ist sein Alleinstellungsmerkmal. Und wir können auf Jesus stolz sein, stolz darauf, dass wir einen Gott haben, der sich ganz und gar für uns einsetzt. Und in diesem Stolz, mit diesem Stolz laden wir ohne Scham zum Glauben ein. Wir rechnen damit, dass das Evangelium seine rettende Kraft entfaltet und dass Menschen zu Kindern Gottes werden. Wir schämen uns des Evangeliums nicht und wir schämen uns auch nicht unseretwegen. Jesus hat aus uns Kinder Gottes gemacht. Er hat uns zu Königen und Priestern berufen und darauf dürfen wir stolz sein. Stolz darauf, zu ihm zu gehören und stolz darauf, ihm zu dienen. Darum schämen wir uns nicht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesus, dass du das alles für uns getan hast, dein Leben für uns weggeworfen, uns mit dem Vater im Himmel wieder verbunden hast, dass wir zu dir, lieber Vater, gehören dürfen. Und danke, Vater, für deine Treue, die du uns gegenüber erzeigst, dass du uns nachgehst, uns nicht fallen lässt, immer wieder da bist für uns. Danke dafür. Herr, und so wollen wir in dieser Treue, die du schenkst, leben. Wir wollen unser Leben mit dir verbinden und mit dir verbunden leben. Danke, dass dein Evangelium uns das zeigt und dass es uns einlädt, mit dir zu leben, dass es einlädt, zu glauben. Und danke, dass wir das nicht für uns behalten müssen, sondern dass wir das weitersagen können. Die Menschen brauchen es ja. So gib uns Mut und Kraft. Und ja, öffne uns die Türen und die Herzen zu den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. und lass uns dort fröhlich Menschen sein, die andere einladen, dir zu vertrauen, weil du uns treu bist. Amen. Wir beten miteinander und füreinander, so wie es unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen den Segen Gottes empfangen und in diese Woche hineingehen unter seinem Geleit. Und wir tun das in dem Bewusstsein, das Evangelium ist eine Kraft, und wir dürfen es anderen Menschen weitersagen und brauchen uns nicht dafür zu schämen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.